Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 11. April 2024. Die Schweiz ist eines der internationalsten Länder der Welt. Glauben Sie keine Zeile, wenn es irgendwo heißt, die Schweiz sei abgeschottet, isolationistisch oder gar ausländerfeindlich. Das ist dummes Zeug. Natürlich gibt es auch bei uns Ausländerfeindlichkeit. Politikgetriebene Ausländerfeindlichkeit, die das Resultat ist einer falschen Migrationsstrategie, der natürlich berechtigten Unmut auslöst. Aber die Schweiz als Land ist international und weltoffen. Nicht, weil wir moralisch überlegen wären, sondern weil schlicht die Kleinheit und der Ressourcenmangel unseres Landes die Schweiz zur Weltoffenheit verdammt hat. Die Schweizer sind früh globalisiert. Wir haben die Globalisierung schon praktiziert, bevor man dieses Wort überhaupt buchstabieren konnte. In anderen Gebieten Europas aus der Not geboren. Die Not macht erfinderisch und die Not hat eben die Schweizer auch gezwungen, sich eine freiheitliche, liberale Staatsordnung zuzulegen. Eine Staatsordnung, die sich im Verlauf der Geschichte als sehr, sehr attraktiv erwiesen hat. Darum haben wir ja diesen hohen Ausländeranteil, darum haben wir diese hohe Dichte an internationalen Konzernen. Auch das bringt natürlich Probleme mit sich, vor allem wenn man die Migration falsch managt. Aber insgesamt ist diese Attraktivität natürlich ein großer Segen. Und die Internationalität der Schweiz, die zeigt sich jetzt besonders am Genfersee. In Genf, in der Galvin-Stadt, da findet nämlich die internationale Uhren- und Schmuckmesse statt. Die Uhrenindustrie ist für mich ein großer Stolz unseres Landes. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir diese fantastischen, innovativen Betriebe haben. Und gerade die Uhrenindustrie verkörpert par excellence diese Weltoffenheit der Schweiz, denn die Uhrenindustrie ist ein Importprodukt. Wir haben hier von den Franzosen profitiert, von den französischen Hugenotten, die von der französischen Krone verfolgt wurden und notgedrungen in die Schweiz geflohen sind und hier ihre Uhrmacherkünste zur Entfaltung und zur Blüte bringen konnten. Großartig, dass wir das haben und dem müssen wir Sorge tragen. Jedes Land muss seiner Wirtschaft, seiner Wertschöpfungsbasis Sorge tragen und darauf achten, dass das nicht kaputt geht, dass das nicht zerstört wird durch eine leichtfertige, durch eine leichtsinnige Politik, durch eine wohlstandsverwahrloste Politik, wie sie heute eben leider sich immer mehr verbreitet. Auch das ist nichts Überraschendes, ist nichts Neues. Sobald es Gesellschaften gut geht, auch sobald es Unternehmen gut geht oder Familien, ja, da wird man eben etwas überheblich und leichtsinnig und beginnt Dinge zu tun, die man dann früher oder später bedauert. Da muss man immer wieder selber den Ausweg daraus finden. Und eine Qualität unserer Gesellschaften, auch der schweizerischen, macht ja die Offenheit aus, die Diskussionsvielfalt, die Meinungsvielfalt. Und das ist etwas, darüber reden wir oft bei Weltwoche Daily, ich mache mir Sorgen darüber, das ist etwas, was in akuter Gefahr sich befindet. Nicht in den autoritär regierten Staaten, primär von China und Russland, dort auch, aber eben auch bei uns, gerade bei uns, wo wir uns doch laufend einbilden, wir seien so unglaublich liberal, sind wir eben nicht. Auch da gilt es, wachsam zu bleiben. Das ist die Titelgeschichte unserer neuen Weltwoche, ich glaube auch über die Schweiz hinaus, von grösstem Interesse. Redet mit allem, mit allen. Die neuen Sprech- und Kontaktverbote sind ein Angriff auf die Demokratie, eine systematische Auseinandersetzung mit dem Gut der Meinungsvielfalt in der Schweiz, aber eben auch von Gültigkeit und Relevanz über die Schweiz hinaus. Die deutschen Wirtschaftsverbände warnen vor der AfD. Sie haben ja eine wachsende Polarisierung, einen zunehmenden Stress jetzt da vor den Wahlen in der Bundesrepublik. Da ist mir aufgefallen, die Begründung dieser Warnung. Unter anderem sagen die Wirtschaftsverbände, die AfD sei für weniger Kita-Plätze. Und das sei eine Gefahr für den deutschen Standort. Nun, das ist ja auch so ein Klischee, die Verträglichkeit von Arbeitsplatz und Familie. Ich bin auch dafür, dass Familien, Frauen, wer auch immer, möglichst intensiv nach Lust und Neigung und Notwendigkeit arbeiten kann. Aber die Vorstellung, wie wir sie heute eben auch in Deutschland beobachten, dass der Staat für diese Kitas, für diese Kindertagesstätten zu sorgen habe. Das ist natürlich Sozialismus pur. Ist das eine Staatsaufgabe hier, die Kinderbetreuung zu übernehmen, wie einst in der DDR oder in anderen sozialistischen Staaten? Oder wäre hier es nicht die Aufgabe des Staates, sich zurückzuhalten, damit der private Sektor diese Kinderbetreuung organisieren kann? Das ist der Kritikpunkt, der meines Erachtens bei liberalen oder liberal-konservativen Parteien wie einer AfD im Vordergrund steht. Also was hier die Wirtschaftsverbände anmahnen, mutet an wie oberflächliche, herdengetriebene Polemik. Dann hat der frühere CDU-Spitzenpolitiker Bernhard Vogel, mittlerweile 91 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin, gehört er eher etwas zum linken Flügel seiner Partei. Er hat Kritik geäußert am heutigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Er spricht ihm die Eignung für eine Kanzlerkandidatur ab. Das ist interessant, dass sich da der Altpolitiker so prononciert zu Wort meldet. Er drückt allerdings etwas aus, was auch ich immer wieder aufschnappe, wenn ich in Deutschland bin. Viele, auch Sympathisanten der CDU, haben etwas Mühe mit dem Friedrich Merz. Sie sagen zwar, er liege richtig, er versuche da die Partei in gute Bahnen zu lenken, aber man beklagt, man kritisiert seinen Auftritt, das sei hölzern, zu akademisch, zu verkopft. Es gelinge dem CDU-Vorsitzenden nicht, die Herzen der Wähler, die Herzen der Deutschen zu erreichen. Ich glaube allerdings auch, es gibt intellektuelle Stolpersteine da in seinen programmatischen Auftritten, insbesondere die sehr kriegsentschlossene Haltung der CDU gegenüber Russland, die er da vertritt, ähnlich wie die Grünen. Das gibt natürlich dem Gegner, zum Beispiel bei der SPD, aber auch bei einer AfD und anderen Parteien, die Möglichkeit, durch eine weniger kriegerische Rhetorik sich vorteilhaft abzuheben. Und wenn wir die Umfragen, wenn wir etwas die allgemeine klimatische Situation in Deutschland anschauen, dann habe ich doch den Eindruck, dass sich eine gewisse Kriegsmüdigkeit oder eine Kriegsrhetorikmüdigkeit einstellt, dass viele Deutsche der Auffassung sind, man soll es dann jetzt langsam gut sein lassen mit dieser Unterstützung, mit den Waffenlieferungen, mit dieser Einmischerei da in die entsprechenden Kriegsschauplätze. Ebenfalls interessant, die Bundeswehr möchte ja Kampfverbände abstellen für Litauen an der NATO-Ostflanke. Da ist die Skurrilität und die Absurdität, könnte man sagen, dass diese Bundeswehrverbände gar nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen, um sich zur Verfügung zu stellen. Insbesondere Panzereinheiten, Panzerbrigaden, davon ist die Rede. Da fehle offensichtlich das Geld. Also die Kriegsentschlossenheit da gewisser Politiker in Berlin wird sozusagen unterlaufen, konterkariert durch die Tatsache, dass gar kein Geld vorhanden ist. Die EU einigt sich nach langen Diskussionen auf eine Verschärfung des Asylrechts. Da hat es viel Kritik gegeben von der linken Seite. Denen ist es zu hart. Und von der rechten Seite, denen ist es zu lasch. Sehr schwierig, hier ein abschließendes Urteil zu geben. Ich bin auch nicht überzeugt von diesem EU-Maßnahmenpaket. Gut, dass man versucht, an den Grenzen etwas entschiedener zurückzuweisen, dass man eine Verkürzung der Asylverfahren verspricht. Das sind Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen. Aber mein Verdacht ist, dass eben das EU-Asylrecht im Grunde alle Instrumente bereithielte, aber man ist nicht bereit, diese Asylgesetze anzuwenden. Nehmen wir als Beispiel das Dubliner Abkommen. Dublin, das Asylabkommen, hält ganz klar fest und fordert, dass niemand einen Asylanspruch hat, der über ein sicheres Drittland kommt. Das bedeutet natürlich, dass die Länder an der EU-Außengrenze speziell gefordert sind, etwa Griechenland oder Italien. Aber in der Realität haben diese Länder eben keinen Anreiz, die Asylbewerberregistrierung entsprechend buchstabengetreu vorzunehmen, weil sie ganz genau wissen, dass die meisten Migranten, die da kommen aus Afrika, die wollen nicht in Italien oder in Griechenland bleiben, die wollen weiterreisen. Also ist es im Grunde zwar illegal, aber nur allzu verständlich, dass die Italiener, die Griechen diesen Migranten einfach ein Zugbillett in die Hand drücken, damit sie weitergehen. Das heißt, die Konstruktion von Dublin funktioniert nicht, aber auf dem Papier würde es heißen, dass über einen sicheren Drittstaat kein Asylgesuch gestellt werden kann. Also man könnte auf dem Landweg gar keine Asylgesuche stellen in Deutschland, weil Deutschland ist umzingelt von sicheren Drittstaaten. Trotzdem haben sie Tausende, Zehntausende von Asylbewerbern, Hunderttausende, die da immer wieder kommen auf dem sicheren Landweg, und da fängt doch die Rechtsverletzung, die Missachtung des Rechtsstaats an, um jetzt diese Maßnahmen, die man da ergriffen hat, wirklich Abhilfe schaffen. Ich plädiere immer dafür, die Gesetze, die man hat, einfach entschlossen anzuwenden. Eine gute Nachricht: US-Präsident Joe Biden stellt in Aussicht, das Verfahren gegen Julian Assange fallen zu lassen, den WikiLeaks-Gründer hier nicht mehr weiter zu verfolgen. Das wäre natürlich eine gute Nachricht. In der Uckermark hat sich ein Mehrparteienverbund zusammengeschlossen, um den Bundeskanzler in einem offenen Brief für den Frieden zu verpflichten. Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine. Da sind Kreise von Parteien dabei, zum Beispiel VDU, die Heimat, also da vom sehr rechten Spektrum. Die AfD ist dabei, aber auch SPD, FDP und Freie Wähler haben da mitgemacht, und die deutschen Medien empören sich jetzt natürlich darüber, dass da auch nicht aus ihrer Sicht stubenreine Parteien dabei sind. Aber das zeigt etwas, dass auch in der deutschen Parteienlandschaft man zunehmend Zweifel hat an dieser Strategie und Politik der eigenen Regierung. Greift Putin die NATO an? Mehrheit der Deutschen ist für die Wehrpflicht. Das ist auch eine gute Nachricht, dass man da wieder zurückkehrt zur eigenen Wehrfähigkeit, zur Selbstverteidigungsfähigkeit, die ja zuletzt auch nicht mehr ernst genommen wurde seit vielen, vielen Jahren. Die Begründung allerdings, da kann man natürlich Zweifel anmelden, wollen die Russen die NATO angreifen? Das wird ja behauptet da von den Kriegsenthusiasten in einzelnen politischen Lagern. Will Putin die NATO angreifen? Dafür gibt es für mich keine Belege. Natürlich ist es immer klüger, für den Ernstfall gerüstet zu sein, aber man muss auch aufpassen, dass man sich durch einen paranoiden Stil der Politdebatte nicht in den Ausnahmezustand der Erregung hineinkatapultiert und dann aus einer Überemotionalität heraus die falschen Entscheide trifft. Das ist ja oft das Problem, das wir heute in der Politik haben. Zu viele Emotionen, zu viele Gefühle, zu viel Gesinnung, zu wenig Realismus. Also dass Putin die NATO angreift, im Wissen darum, dass er ja unglaubliche Mühe hat, seine Kriegsziele in der Ukraine zu erreichen, dass die russische Armee ja nicht über diese Stärke verfügt, die man ihr zunächst attestierte, dass er sich da auch verkalkuliert hat mit Gewissheit, was den Widerstand angeht, trotzdem natürlich die materielle Überlegenheit, auch die Ressourcenüberlegenheit, die finanzielle Überlegenheit ist so groß, dass die Ukraine da nicht gewinnen kann. Aber ich glaube, es ist auch der Kreml-Führung bewusst, dass ein Angriff auf NATO-Staaten einen Weltkrieg, einen Atomkrieg auslöste, und suizidale, selbstmörderische Tendenzen würde ich nun dem Kreml-Chef da nicht unterstellen. Ich glaube, dass diese Analyse, damit den NATO-Szenarien, Angriff der Russen auf die NATO, die blenden einfach aus, was die viel naheliegenderen und realistischeren Gründe für diesen Ukraine-Krieg sind, nämlich das, was die Russen immer gesagt haben. Sie wollten einfach keine NATO in der Ukraine. Sie argumentieren aus russischer Sicht, dass sie faktisch angegriffen worden seien durch diese NATO-Ausdehnung und die entsprechenden Verwicklungen. Zu reden gibt auch in deutschen Medien das Klimajustizurteil gegen die Schweiz. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe intensiv darüber gesprochen. Das ist natürlich der Triumph des Richterstaats gegen die Demokratie, ein Angriff auf den Rechtsstaat in der Schweiz durch Richter in Straßburg. Das Klima, der Klimaschutz, ein ohnehin absurder Begriff, soll nun ein Menschenrecht sein, Menschenrecht auf Klimaschutz. Das ist natürlich eine unglaubliche Anmaßung hier, diese Klimapolitik von der Richterbank. Krankenhaus gegen eine Schweiz, die demokratisch abgestützte Umweltschutzmaßnahmen, CO2-Reduktionsmaßnahmen ergriffen hat. Mit welchem Recht schwingen sich da diese Richter auf? Das ist eine große Gefahr für die Demokratie, dass Leute, die sich da anschminken, den Rechtsstaat gewissermaßen zu verteidigen und zu schützen, die bedrohen ihn eben, weil Rechtsstaat bedeutet, dass man sich ans Recht hält. Aber was Recht ist, das muss in der Demokratie durch die entsprechenden Bevölkerungen selber entschieden werden, etwa in der Schweiz. In Japan formiert sich Widerstand gegen die künstliche Intelligenz. Das größte Zeitungshaus des Landes warnt davor, dass die Artificial Intelligence soziale Verwerfungen heraufbeschwören könnte. Interessant und auch bemerkenswert, in unseren Medien völlig ignoriert. Chinesische Forscher haben herausgefunden oder wollen herausgefunden haben, dass entgegen den Untergangsmeldungen, die bei uns Konjunktur haben, dass Inseln, Meeresinseln nicht verschwinden, sondern dass sogar Inseln gewachsen sind. Das gilt zum Beispiel für Tuvalu, da hören wir ja seit vielen Jahren, dass diese Insel versinken werde, aber da sei nun Landmasse hinzugekommen von 2,9%, auch die Malediven, die man da schon im Zustand des Ertrinkens wähnte, auch die Malediven haben territoriumsmäßig hinzugewonnen. Das ist doch eine bemerkenswerte Nachricht. Fast noch bemerkenswerter ist, dass sie in unseren Medien überhaupt nicht gewürdigt wird. Der Südwestdeutsche Rundfunk wirft eine Moderatorin heraus, weil sie einen Anti-Israel-Post gemacht hätte. Ich habe mich gefragt, hätte man jetzt diese Moderatorin auch herausgeworfen, wenn sie einen Pro-Israel-Post veröffentlicht hätte? Das wohl nicht, zeigt Ihnen, dass die freie Meinungsäußerung in Deutschland da eben auch nicht mehr gewährleistet ist. Der Bundespresseball verzichtet auf die Teilnahme der AfD, dieser prominente Journalistenanlass. Die sagen nun, die AfD wollen wir nicht dabei haben, weil die AfD sei gegen die Pressefreiheit. Wo genau die AfD gegen die Pressefreiheit ist, das habe ich jetzt nicht ergründen können aus der Begründung. Die AfD kritisiert natürlich den Journalismus, aber gegen die Pressefreiheit, das habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen. Aber offensichtlich sind die Veranstalter dieses Presseballs, des Bundespresseballs, sehr empfindlich. Journalisten haben es ja nicht so gerne, wenn man sie selber kritisiert. Sie kritisieren lieber selber andere. Dann hat es Kritik gegeben an der Diskussions- an der Talksendung von Karin Mioska, dass da die Quote abgestürzt sei am letzten Sonntag in der Sendung mit Christian Lindner. Da muss man jetzt ein bisschen zur Ehrenrettung von Karin Mioska hinzufügen, dass gleichzeitig ein James-Bond-Film, No Time to Die, gelaufen ist auf einem Privatfernsehsender und da wirkt dann der Quotenverfall bei Lindner plötzlich nachvollziehbar. Also bei aller Wertschätzung und bei allem Respekt gegenüber dem Bundesfinanzminister, gegen James Bond kommt er noch nicht an. Auch wenn man gelegentlich das Gefühl hat, dass er selber der Empfindung sich hingeben möchte. Er sei so etwas wie der James Bond der deutschen Regierung. Nun, wir sind mit den Nachrichten am Ende. Ich habe noch zwei sehr interessante Zuschriften bekommen. Eine, ein Korrigendum. Ich habe gestern in meiner Sendung gesagt, dass die SA nach 1934 nicht mehr existiert habe. Das ist offensichtlich falsch. Ein Zuschauer macht mich darauf aufmerksam, dass es diese SA auch nach 1934, nach dieser Zerschlagung, brutalen, gewalttätigen Zerschlagung durch die Nationalsozialisten, dass es die immer noch gegeben habe, aber sie sei einfach kleiner und weniger wichtig gewesen. Dann hat jemand reagiert, der Detlef, auf meine Kommentierung zum Fall Björn Höcke, an dem da ein Exempel statuiert werden soll gegen die Meinungsfreiheit, der Spruch «Alles für Deutschland». Und da weist der Detlef zu Recht darauf hin, dass dieser Satz in einem Kontext gestanden habe. Und die ursprüngliche Aussage, ich habe das in meiner Sendung auch erwähnt, lautet «Alles für die Heimat, alles für Sachsen, Anhalt, alles für Deutschland. Und aus diesem Kontext allein würde ja hervorgehen, dass eben nicht ein nationalsozialistischer Zusammenhang aufgestellt worden sei, quasi der Versuch, hier eben diese SA und die fürchterlichen Prügel- und Mörderbanden der Nazis gewissermaßen sprachlich wieder zum Leben zu erwecken, sondern dass eben diese Aussage in patriotischer Hinsicht zu interpretieren sei, in einem ganz klaren Kontext. Für mich jetzt als Außenstehender ergibt diese Argumentation Sinn. Wir nehmen hier in der Schweiz, ich glaube, da spreche ich auch für andere, mit einem gewissen Kopfschütteln zur Kenntnis, wie sich da jetzt eben Teile der deutschen Behörden aufbäumen, um die Opposition zu verfolgen mit juristischen Mitteln, dass man sie widerlegt, dass man sie kritisiert, dass man sie auch übertrieben kritisiert, das ist Politik, aber dass man versucht, hier immer mehr die Politik in den Gerichtssaal zu verlegen, das ist gefährlich, das ist eine Bedrohung für die Demokratie und das haben wir jetzt auch wieder gesehen mit diesem Klimajustizurteil, mit der Klimapolitik von der Richterbank in Straßburg. Vielen Dank für diese Zuschriften, danke für die Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche Daily für heute. Auch noch ein letzter Punkt. Ich werde gefragt, ob ich eigentlich immer noch die 100 Liegestütze mache pro Tag. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, damit ich fit bleibe jeden Morgen und auch immer wieder beschwingt aufstehen kann. Denn auch ich, meine Damen und Herren, brauche meinen Schlaf. Aber die 100 Liegestützen, die muss ich durchziehen. Bin jetzt fast schon süchtig danach. Manchmal kostet es mich auch Überwindung. Aber es tut gut. Vielen Dank, alles Gute, bis spätestens morgen.